Mein Name ist Duri Bonin, das ist einer von meinen Podcasts. Heute bin ich zu Gast beim Toni Nadig. Der Grund ist, ich habe auf meinem Podcast Trauma, Beruf, Staatsanwalt unglaublich viele Rückmeldungen erhalten. Ich danke gerade an dieser Stelle für die Rückmeldungen, weil die lassen mich besser verstehen, wo die Problembereiche liegen. Und das ist auch der Grund, dass ich mich jetzt heute an einen Experten wende für Neuorientierungen oder für Arbeitskultur an sich, eben den Toni Nadig. Toni Nadig ist 69 Jahre alt und hat über 40 Jahre Berufserfahrung im Outplacement-Bereich. Also er fängt Menschen in seiner Krise auf und er arbeitet mit ihnen neue Perspektiven. Du hast ja vor allem mit Kaderleuten geschafft, also mit dem höheren Management. Und du hast ein Standardwerk verfasst, das heisst 50 plus, Neuorientierung im Beruf. Richtet sich an ältere Arbeitnehmer, was ja heutzutage auch ein grosses Thema ist. Wir kennen uns, weil ich in einem von deinen Kursen war. Du machst neben der 1-zu-1-Beratung als Ergänzung sogenannte Workshops, wo man Zeug behandelt, wo über die 1-zu-1-Beratung rausgeht. Und ich glaube, es geht ein Stück weit auch darum, dass die Leute merken, dass sie nicht allein sind mit ihren Problemen. Ich durfte dort mal reinschauen und das hat mich dann inspiriert für mein Seminar «Erfolgreich durch die Anwaltsprüfung». Jetzt genug davor, Toni. Wie bist du der geworden, wo du heute bist?
Ich habe mal Betriebspsychologie studiert. Als junger Psychologe, 25, hatte ich das Gefühl, ich kann noch nicht in die Wirtschaft arbeiten. Dann habe ich eine Stelle angenommen als Berufsberater in Altdorf. Ich war 3 Jahre dort und dann ein Diplom noch gemacht in der Berufsberatung. Ich hatte dann die Gelegenheit, ins Universitätsspital zu kommen und dort Berufsberater für Hirngeschädigte zu machen. Viele Leute, die einen Hirnschaden haben, können nicht mehr zurück an den Arbeitsplatz. Es braucht eine ganz spezifische Kenntnis, um zu schauen, was könnt ihr noch schaffen und was könnt ihr nicht mehr machen. Das habe ich 8 Jahre lang gemacht, konnte doktorieren in dieser Zeit. Und dann hatte ich Lust auf etwas anderes und bin dann zur Zürich Versicherung gegangen als Personalchef. Ich habe mir gesagt, wenn ich ein Individuum vom Krankenbett zur Arbeitsstelle begleiten und führen, unterstützen, dann kann ich auch für eine Firma Leute auswählen für gewisse Arbeitsplätze. Handwerklich ist das eigentlich das Gleiche, nur kommt es von der anderen Richtung her. Ich habe das auch wieder 8 Jahre lang gemacht, dann ein paar Jahre Assessment und schließlich bin ich im Outplacement angekommen. Das heisst, ich war als Angestellter zuerst und dann als Geschäftsführer von der grössten Outplacement-Firma in Zürich habe ich primär Kaderleute geholfen, neue Stellen zu finden. Als ich 54 war, ist die Firma verkauft worden. Ich habe mich selbstständig gemacht und zuerst allein neue Firmen aufgebaut und während mehrerer Jahre geführt und vor 2 Jahren können verkaufen und jetzt soll ich nur noch im kleinen Ausmaß arbeiten. Also es hat immer zu tun gehabt mit Laufbahn, Karriere, Leute, die irgendein Problem hatten, die müssen überlegen, was kann ich, was will ich, was passt zu mir und was ist überhaupt gefragt.
Und hast du schon mal überlegt, warum gerade dieser Bereich dich so fasziniert hat?
Die Arbeitswelt hat mich immer fasziniert. Psychologie, wie funktioniert der Mensch, ist für mich auch immer ein interessantes Thema gewesen. Und in dieser Tätigkeit hatte ich beides aus verschiedenen Perspektiven.
Du selber hast vorher gesagt, du bist auch lange Jahre Angestellter gewesen und hast dich dann selbstständig gemacht. Was war der Grund für diesen Schritt? Also hätte ich, wie, oder es ist ja, ich habe so ein bisschen die Erfahrung, es ist so ein bisschen eine Typenfrage. Ist man eher der Angestellte, eher der Sicherheitsbedachte und dann, so wie es tönt, hat doch in einem höheren Alter sich noch selbstständig machen, das ist ja ein riskanter Schritt.
Das war ein riskanter Schritt. Die Situation war, dass die Firma, die ich geführt habe in der Schweiz, den Amerikaner verkauft worden ist und ich bin kein amerikanischer Manager. Vom Typ her, vom Umgang her und vieles hat sich so geändert, dass ich dann in eine grosse Krise gekommen bin.
Aber du hättest einfach in eine andere Outplacement-Firma
können. Ja, hätte ich auch können. Die Variante habe ich auch geprüft, bin aber zum Schluss gekommen, es hat keinen Sinn, ich probiere selber.
Aber ich nehme an, das hat viel damit zu tun, was du eben all die Jahre gesehen hast und kennengelernt hast.
Der Prozess von meiner eigenen Neuorientierung hat mehrere Monate gedauert. Mhm. Es war eine Mischung zwischen Verzweiflung, da passe ich nicht mehr rein, da habe ich keinen Platz mehr, da ist so ein Typ wie ich nicht mehr gefragt. Auf der anderen Seite hatte ich mit 54 Selbstbewusstsein und die Sicherheit, ich schaffe es. Denn ich habe eine Firma geführt mit 15 Beratern, mit 5 Millionen Umsatz damals. Da habe ich mir gesagt, wenn ich 1% der Kunden überzeugen kann, zu mir zu kommen, dann überlebe ich gut.
Mir ist es darum gegangen, zu zeigen, dass du nicht nur akademisch geschult bist auf diesem Bereich und viel Know-how vom Job her mitbringst, sondern dass du das selber eben auch noch erlebt hast. Und das ist wahrscheinlich auch der Grund, warum du nachher mit deiner Firma so unglaublich erfolgreich geworden bist.
Ich weiss ganz genau, wie es geht,
genau.
Wenn es nicht mehr geht. Wenn man nicht mehr reinpasst. Auch der Wechsel von der Zürich, dort war ich 45 gewesen. Die Struktur hat sich geändert, die Kultur hat sich geändert. Ich habe nicht mehr reingepasst und ich bin sicher, wäre ich nicht von mir aus gegangen, hätte ich mich ein paar Monate später selber entlassen.
Nehmen wir mal an, ich wäre jetzt ein Kumpel von dir. Wenn ich jetzt quasi zu dir käme, wie würdest du mich dann mitnehmen zu dieser Neuorientierung? Wie würde so etwas ablaufen?
Zuerst würde ich einmal sagen, ja, was hätte dich bewogen, zu mir zu kommen? Was ist dein Problem? Wo stehst du? Was ist nicht gut? Und die meisten sagen, ja, was soll ich erzählen? Sie sagen, das ist gleich, fangen Sie mal an. Es gibt sich dann schon ein Bild. Und so versuche ich, den Menschen dazu zu bringen, dass er seine ganze Geschichte auf den Tisch legt. Die meisten tun sehr schnell alles erzählen und auch ihre Probleme darstellen. Und dann versuche ich zu verstehen, wie der Mensch funktioniert, er als Person. Wo hat er, sieht er sich als, ich bin hilflos, ich kann nichts machen? Wo hat er das Gefühl, ich kann etwas beitragen, ich kann meinen Weg beeinflussen? Dann schaue ich, wie geht er um mit den Vorgesetzten, mit seinen Berufskollegen? Sieht er da Unterstützung oder Hilfe? Oder fühlt er sich von allen bedroht und abgelehnt? Und als dritter Kreis müssen wir schauen, die Firma oder die Gesellschaft, wo der herkommt, was hat sie für Rahmenbedingungen? Sind das gesunde Rahmenbedingungen oder gibt es dort Mission Impossible oder politisch sehr schwierige Situationen, dass auch Vorgesetzte überfordert sind und der Druck weitergeht? Und es gibt ganz viele Möglichkeiten, warum einer so in Schwierigkeiten kommt. Auf der einen Seite lohne ich die, die im Erstgespräch spontan erzählen, was ihnen in den Sinn kommt. Auf der anderen Seite tue ich nachfragen, bis ich das Gefühl habe, jetzt habe ich verstanden, um was geht es eigentlich. Der erste Gespräch dauert normalerweise 1,5 bis 2 Stunden. Und in diesen 2 Stunden hat der Betroffene die Möglichkeit, zu erkennen, wo er steht. Und die meisten sagen, ja, jetzt ist mir selber klarer auch und ich weiß, wo ich eigentlich stehe. Der erste Schritt von der Standortbestimmung. Und dann frage ich, was machen wir als nächstes? Was ist für Ihnen vordergründig? Was müssen wir zuerst machen? Wo drückt es am meisten? Und wo haben wir Ansatzpunkte? Und was ist einfach gegeben, wo wir nicht beeinflussen können? Was ist beeinflussbar und was ist nicht beeinflussbar? Wie die Amerikaner sagen, love it, leave it or change it. Dass wir da 3 Beine haben und dann die separat durchdiskutieren können.
Und daraus entwickelt sich ja dann ein längerer Prozess. Was ist so der Durchschnitt der Leute bei dir, bis dann in neuen Arbeitsstellen sind?
Ja. Man kann sagen, durchschnittlich geht es schon ein halbes Jahr, bis man genau weiß, wer bin ich, was ist mir wichtig, was kann ich, was will ich. Und die letzte Frage, die ganz viel sich nicht stellen, wo sind meine Kompetenzen und meine Werte gefragt? Es gibt Gespräche und Beratungen, die nach 4-5 Stunden erledigt sind. Es gibt auch Einzelne, wo man in einer Stunde, wo es einem gelingt, die richtige Frage zu stellen, wo der betroffene Person dazu bringt, ordentlich zu machen im Kopf und die Lösung da ist. Und andere, da muss man 10-15 Stunden nur schauen, um was geht es überhaupt. Es kommt auch darauf an, wie gut es einem geht. Wenn einer aus einem Burnout kommt, ein halbes Jahr lang krank war, dem steht der Kopf natürlich anders als einer, der nur kurz schon 2-3 Wochen oder einen Monat das Problem hat.
Aber man kann schon sagen, für die meisten ist es eine harte Arbeit. Also es ist nicht einfach vordergründig mit einem Gespräch und einer Erstanalyse da, sondern man muss tiefer graben und so schauen, was man wirklich, wirklich machen will und wo man steht und was die Optionen sind.
Ja, und zuerst, bevor man das machen kann, muss man sich überlegen, warum bin ich in die Situation gekommen, wo ich jetzt bin. Und die sauber analysieren. Und das ist häufig nicht angenehm. Und zwar geht es so nicht um, weil ich schuld, sondern was ist passiert, was lerne ich drauf, was muss ich schauen, dass ich nicht nochmal in die gleiche Situation hineinkomme. Was muss ich achten, dass ich nicht das gleiche Fettnäpfchen hineinstehe.
Ja, und irgendwie, allenfalls heisst es ja auch, was muss ich quasi noch an mir arbeiten, sagen wir Know-how reinholen, wo bietet sich vielleicht eine Weiterbildung an, etc. Also, was kann ich allenfalls tun, dass ich eben noch mal einen Schritt weiter mit mir selber komme?
Das ist, Qualifikation ist ein wenig ein Faktor. Wobei da für mich ganz wichtig ist zu betonen, ein 50-jähriger Manager, der muss nicht ein MBA machen. Weil das geht 2 Jahre, und 2 Jahre hat er gar nicht Geld, er kann er gar nicht aussteigen. Sondern der muss finden, wo habe ich das Loch. Und das Loch gezielt füllen. Ein Junge muss Diplom sammeln und Titel sammeln und Ausbildungen. Aber der erfahrene, reifere muss Putzelsteine sammeln, dort, wo es ihm fehlen. Wenn einer das MBA macht, 80% von dem, was er lernt, braucht er in seinem zukünftigen Job gar nicht.
Was mich auch noch wichtig dunkt, ist einmal die Überlegung, welche Opfer muss ich bringen, um das zu erreichen? Weißt du, gerade sagen wir dein Beispiel. Du sagst, ich werde selbstständig, ich möchte eine eigene Firma gründen. Da muss man sich ja dann auch noch fragen. Wir kennen es ja beide, wir sind beide selbstständig. Also wenn ein Kunde am Abend um 10 Uhr ein Problem hat, bei mir die Verhaftung, bei dir weiss ich was, eine akute Krisensituation, dann ist als selbstständiger Erwerbender ja eigentlich klar, ich gehe raus, ich rücke raus in den Notfall. Und als Angestellter wahrscheinlich eher nicht. Also das meine ich mit Opfer, was man als Herzblut, an Energie muss reinbringen.
Ja, selbstständig, sagt ja das Wort, selber und beständig, ständig, regelmäßig. Nicht eigene Selbstausbeutung, sondern sinnvoll dranbleiben und engagiert bleiben. Und man muss klare Ziele haben. Es gibt viele Leute, die sagen, jetzt habe ich genug von der Firma, jetzt mache ich mich selbstständig. Aber selbstständig werden, tun es vielleicht 2-3%, die durch Beratung gegangen sind in den Jahren, wo ich das gemacht habe. Ich sage dann amix, machen Sie einen Businessplan, machen Sie sich Gedanken und dann warte ich 3 Wochen.
Aber es geht eben über Businessplan und Zahlen raus.
Ja, aber es fährt schon dort an. Einer, der richtig motiviert ist, der macht einen Businessplan. Und wenn einer nur sagt, scheiß Chef, mit denen will ich nicht mehr, jetzt will ich selber, und die Energie nicht hat und Disziplin nicht hat, um einen Businessplan zu machen, dann ist schon gestorben. Mhm. Die grosse Mehrheit macht nämlich gar nichts in diesen 3 Wochen. Und die es ernst meinen, die kommen nach 3 Wochen, ohne dass ich etwas sage, mit einem Entwurf und sage, das ist nicht perfekt. Dann habe ich gesagt, das ist klar, aber es ist ein erster Wurf und den müssen wir jetzt besprechen und weiter daran arbeiten.
Ein wichtiger Gedanke dünkt mich auch, dass man einmal visualisiert, was ist, wenn ich das erreicht habe, was ich mir jetzt vorstelle. Also, dass man sich wie einmal geistig in die Situation hineingibt.
Man muss Szenarien entwickeln. Man muss sich überlegen. Planen heisst nicht, was mache ich okay und dann durchziehen. Planen heisst Option 1, Option 2, Option 3, 4 und einmal durchchecken, was ist realistisch, was ja, funktioniert.
Und, ja, was funktioniert und wenn ich dann dort bin, ist das wirklich das, was ich will?
Ja, das ist ganz relevant.
Also bei mir ist lustig, ich bin nach der Kante auch bei einem Berufsberater gewesen und ich wollte eigentlich Medizin studieren. Und dann hat er mir gesagt, ja, nein, Medizin ist gar nichts für Sie. Da müssen Sie zur Nacht im Notfall raus. Ich meine, wenn du irgendein Chirurg bist, irgendwie ein Kniechirurg, musst du wahrscheinlich zur Nacht nicht raus, weil du deine geplanten Privatpatienten hast, die du schön regelmäßig kannst operieren kannst, was natürlich auch sehr stressig ist. Aber lustig ist ja, dass ich jetzt in einem zugespitzten Job gelandet bin, wo eigentlich so ein Notfall ist. Nämlich Strafrecht ist ja eigentlich immer notfallmässig ausrücken. Ja. Also da siehst du, wie viel so Berater einem nützen.
Ja, ein Teil hat recht gehabt, juristisch gut. Den anderen Teil hat er nicht gesehen, aber man entwickelt sich auch. Ich weiß nicht, ob du von Anfang an das Gefühl hast, du willst Strafverteidiger werden und nein, frisch Verhaftete besuchen, morgen um 3 in der Langstrasse oder so. Das hast du dann gar nicht vorausgesehen, du bist drin hineingewachsen.
Es ist, glaube ich, das Problem, das war noch so ein klassischer Berufsberater, wo natürlich die Berufe schon ein bisschen gekannt hat, aber so wirklich hineingesehen haben ja die Leute nicht. Also das ist ja der grosse Unterschied. Und bei dir geht es ja nicht darum, dass du den Leuten sagst, dort sollte man sie hinein platzieren. Also du gibst ja eigentlich nicht Tipps, sondern du hilfst den Leuten, dass sie selber Lösungen entwickeln.
Ja, unsere Grundphilosophie heisst, du musst in deinem Kopf klar werden, was du willst und was du kannst. Du musst selber Ordnung machen. Du musst selber das sauber analysieren. Ein Berufsberater, der Jugendliche betreut, kann sagen, der kann in ein Büro, der in eine Technik und so. Aber bei einem 50-jährigen Menschen, der gewisse Erfahrungen hat, da kann man auf dem, wo er selber im Moment steht, aufbauen, ein Feintuning machen und etwas ändern und sicher nicht etwas ganz anderes machen.
Also ich finde auch bei einem 18-Jährigen ist es nicht richtig, weil schlussendlich hat er einen Intelligenztest gemacht, irgendeine Schriftanalyse und weiss ich noch ein paar sonst Fragen geklärt und dann ist es so pseudowissenschaftlich und dann kommt hinten raus Jurist. Jetzt bei mir ist es zum Glück aufgegangen. Das hat mich von Anfang an fasziniert. Aber das hätte ich ja nicht getestet, ob mich die Gebiete dann auch wirklich interessieren.
Das kann man auch nicht.
Eben, aber es wird vorgegaukelt, aha, der grosse Berufsberater, aha, der weiss dann schon, was für dich richtig ist.
Gewisse Persönlichkeit, gewisse Verhaltensweise geben dem schon Eindruck, der passt in die Richtung oder der passt nicht in die Richtung. Ein ganz introvertierter Mensch wird wahrscheinlich nie Strafverteidiger. Und auch man wird das, was man ist im Verlauf der Zeit. Und man kann sich in die Richtung oder die Richtung entwickeln. Und das kann man bei vielen Leuten nicht voraussehen. Ein Berufsberater kann sagen, wo ist dein Intelligenzniveau, wie ist deine Arbeitsdisziplin, was für einen familiären, sozialen Hintergrund hast, kriegst du Unterstützung, kommt das gut, hast du Energie, hast du Power, hast du Ausdauer, was ist realistisch, viel mehr kann der nicht. Und es kommt auch nicht darauf an, wichtig ist, dass der Jugendliche eine Berufsbildung abschließt. Und heute ist es ja so, dass man vieles auf zweitem und drittem Weg machen kann. Und umsteigen ist heute viel einfacher als damals. Als ich als junger Berufsberater war, da hat man gesagt, wir machen eine Ausbildung, dann gehe ich arbeiten und wenn ich pensioniert bin, dann ich das Leben genieße. Heute ist es lebenslanges Lernen. Wenn du bei mir selber anschaust, es geht immer um Berufstätigkeit. Neuorientierung, Veränderung. Aber es hat immer andere Perspektiven gehabt. Hat auch keinen einzigen Schritt vorausgesehen, den ich gemacht habe.
Also du sprichst jetzt schon wiederholt die Veränderung an. Lass uns ein paar Schritte durchgehen. Und zwar der Fokus auf innere Sachen, auf innere Ziele und nicht äußere. Der Blick, wie man das Leben oder wie man die Welt an sich sieht. Das spielt ja wahrscheinlich eine Rolle, ob jemand jetzt aus einem Burnout kommt, wie du ansprichst, ob einem gekündigt worden ist oder ob einer in einem eigentlich guten Job ist und sagt, okay, ich möchte mal schauen, was sonst noch rum ist. Schaffst du mit den Leuten auch an diesen Punkten? Also so das Bewusstsein von sich selber.
Das ist der erste Schritt, der Blick nach innen. Sich selber bewusst zu werden, wo stehe ich, was will ich, was kann ich, das ist, bevor ich irgend nach außen kann, bevor ich einen sinnvollen Lebenslauf kann schreiben, bevor ich mich sinnvoll bewerben, muss ich mir zuerst klar sein, wo stehe ich. Wenn einer positiv, erfreulich in einer Karriere ist und sich überlegt, ja, ich will etwas anderes. Wenn ich mit dir würde diskutieren, was gibt es einen Wechsel möglich? Geht doch so ein Gespräch völlig anders, als wenn einer gestern Kündigung bekommen hat, weil sein Chef gesagt hat, du, lass so, wie du tust, ich will dich nicht mehr. Oder einer, der sagt, die Firma ist zugegangen, Chicago hat entschieden, die Schweizer Niederlassung machen wir zu. Oder der vierte, der frisch ein Jahr in der Klinik war und jetzt muss neu Fuß fassen. Das ist eine völlig andere Ausgangslage, aber die Grundfragen sind die gleichen.
Aber das Entscheidende ist ja, dass die Personen wie realisieren, dass ihre Gedanken wie können beobachten und merken, wie viele automatische eingespielte Gedanken man hat und was die in einem hervorrufen.
Ja, für das sind die Gespräche.
Aber die ganze, sind das, ja, Entschuldigung.
Also wir haben eine ganze Systematik, was man alles durchcheckt, was man alles durchfragt. Und nicht nur spontan haben wir schön darüber geredet.
Aber den eigenen Gedankenfluss können beobachten, haben Sie denn für das Tools? Das ist ja nicht jedem gegeben. Das muss man auch wie mal erkennen. Das Gedanken, das ist ja nicht, das sind nicht wir, sondern das ist etwas in unserem Kopf.
Das ist meine Bewertung von meiner Realität. Wenn der Betroffene, wenn man da so mehrere Stunden über seine Situation redet, tun die meisten sehr genau erkennen, was schiefgegangen ist oder wo sie stehen und was wichtig ist und was im nächsten Schritt schauen wollen.
Grätsch jetzt rein. Es passiert etwas Äußerliches, man reagiert automatisch, impulsiv auf etwas und das ist ja eigentlich irgendeine eingespielte Abläufe im Hirn, die einem einfach routinemässig so lässt, reagieren. Ja. Und nur wenn man so etwas erkennt, kann man ja allenfalls so Mechanismen durchbrechen.
Das ist richtig. Wenn du frisch die Stelle verloren hast, dann bist du so verunsichert oder stellst dir Fragestellungen, dass du bereit bist, all die heißen Fragen zu stellen. Es ist genug Zeit in der Nacht, um zu studieren, was ist alles schiefgegangen und wer ich, wie und was und warum. Und das ein bisschen sortieren und dort Struktur reinbringen, das ist unsere Aufgabe. Sagen, ja, was denken Sie, was beschäftigt Sie? Und wie ist jetzt das? Ist das wirklich, sind Sie doch wirklich schuld? Oder Ihre Bewertung von dieser Situation, ich würde das anders sehen.
Eben, dass man die Fakten von den Emotionen löst. Mal schauen, was sind wirklich die Fakten? Aha, die haben Stellen abgebaut. Aha, die Wirtschaft läuft schlecht. Und das liegt nicht an deiner Arbeit.
Ja, das ist so ein Beispiel. Mhm. Oder mir kommt jetzt ein Fall Sinn von einer Frau, die war in einem Burnout. Völlig überdreht und die hat gar nicht zugelassen, was ihr Chef gesagt hat. Ihr Chef hat gesagt, schauen Sie, das Geschäft, wir sind ja 3 Monate voraus gegenüber letztes Jahr. Und sie hat nochmal erzählt, was sie alles noch muss, was noch nicht perfekt ist. 3 Mal habe ich gesagt, jetzt hören Sie mal Ihren Chef, was der sagt. Und das ist natürlich massivst eingefahren. Und dann haben wir anfangen zu diskutieren. Perfektionismus, über Ehrgeizig und so weiter. Da kann man ganz, muss man, und das denke ich, das ist Beratung. Ich muss die kritische Frage stellen, dass der Betroffene merkt, was er überhaupt macht und wo er steht.
Aber ich glaube, es ist ein gesellschaftliches Problem. Wenn du einmal Tram fährst, auch in Corona-Zeiten, und schaust, wie die Leute reinschauen, dann hast du das Gefühl, uns geht es unglaublich schlecht. Auch schon vor Corona. Das war ein blödes Beispiel mit Corona. Aber wenn du Tram fährst, dann hast du wirklich das Gefühl, die Grundstimmung in unserem Land ist eine Depression. Dabei, es hat in der ganzen Weltgeschichte noch nie so eine Zeit gegeben, so lange Frieden, so einen höheren Wohlstand. Wir haben genug zu essen, wir haben Kühlschrank, Fernseher, Auto, wir haben eigentlich alles und trotzdem ist die Grundstimmung eine depressive. Und darum glaube ich, dass das eben nicht so einfach ist, wie du mir jetzt gerade sagst.
Es ist nicht so einfach, das ist richtig. Darum braucht es ja Profis, um so eine Standortbestimmung zu machen. Mir hat einmal eine Journalistin gesagt, ja, aber sie können ja mit ihrem Kollegen reden, der die Stelle verloren hat. Da habe ich gesagt, ja, sie schreiben so schöne Artikel. nehmen wir mal 2 Tage Zeit und dann erklären sie mir, wie man so schöne Artikel schreibt und dann mache ich das selber auch. Dann hat sie gelacht. Dann hat sie gesehen, das, was sie machen, ist ein Beruf, das, was ich mache, ist ein Beruf. Jetzt depressive Stimmung. Ich meine, wenn man so zurückschaut, es stabil ist die Wirtschaft und die Gesellschaft nie gewesen. Wo, wenn wir anfangen, da, der Maschinensturm in Uster, wo die ersten Webmaschinen gekommen sind, da sind alle Handweber arbeitslos geworden. Die Gescheiteren, die Besseren können Maschinen, denen ist gut gegangen. Und so ist das weitergegangen. Wo die ersten Züge und Flugzeuge gekommen sind, hat man auch gesagt, 30 Stundenkilometer, das ist unerträglich, das erträgt der Mensch gar nicht. 1995 hatte die Schweiz 250.000 Arbeitslose. Man hat das Gefühl, die Welt geht unter. 2001, mit dem grossen Schock, hat man auch das Gefühl, jetzt ist Ende der Stange. 2008 genauso und jetzt wieder. Aber wenn man so den Arbeitsmarkt anschaut, die Schweiz hat jedes Jahr mehr neue Arbeitsstellen. Es hat sich vieles geändert, ganz klar. Aber unter dem Strich ist der Arbeitsmarkt immer gewachsen. Die Anforderungen sind gewachsen und viele mögen die Anforderungen nicht mehr kommen. Und Qualifikation, Weiterbildung ist ein wichtiges Thema. Und auch sich selber pflegen. Wie ehrgeizig bin ich? Bin ich am richtigen Ort? Bin ich überfordert? Gefällt es mir? Du bist erfolgreich in deinem Job, du schaffst ganz viel, hast keine Überforderungszeichen. Du bist nicht gefahren, dass in der Klinik landest.
Ich glaube, ein Hirnschlag oder ein Herzinfarkt ist auch schon weiter weg als gerade jetzt. Aber ja. Aber es ändert ja gleich nichts daran, dass der Mensch anders funktioniert und eben gar nicht, erstens das nicht sieht, dass der Arbeitsmarkt jedes Jahr grösser wird und auch in dieser Grundstimmung, die vielleicht auch einfach von den Medien falsch transportiert wird, aber eben nicht glücklich ist.
Es hat viele Leute, die nicht glücklich sind. Aber der Grossteil ist leistungsfähig und zufrieden und gesund. Wenn man jetzt mit der Covid-Geschichte anschaut, die Kritiker, die sind laut und referieren und machen, wenn 80% das akzeptieren, damit können umgehen, sind es die anderen 20%, von denen in der Zeitung liess. Der Sonntagsblick, der hat einmal während Monaten jeden Sonntag einen Artikel geschrieben, wie viele Stellen wieder verloren gegangen sind auf dem Arbeitsmarkt.
Ja, man liest ja nur das, man liest ja nicht, wenn neue Stellen geschaffen werden.
Und dann bin ich mit dieser Journalistin reden. Stimmt's oder stimmt's nicht, hat sie gesagt. Habe ich gesagt, ja, es stimmt, aber sie sagen nur den ersten Teil von der Realität. Und wenn sie nur den ersten Teil vom Satz sagen, dann tun sie eigentlich lügen. Es ist schon, dass jede Woche 2.000-3.000 Stellen verloren gehen. Aber es entstehen auch 3.000-4.000 neue. In den letzten 20 Jahren ist in der Schweiz durchschnittlich jedes Jahr um 50.000 Stellen gewachsen. Und klar, da geht die Firma zu, dort geht die Firma zu, aber das war immer so gewesen.
Bei mir zu Gast ist der Toni Nadig. Wir sind in einem sehr spannenden Gespräch. Wir beschäftigen uns mit den inneren Zielen, mit den möglichen, wie man mit Veränderungen umgeht. Lass uns doch noch über Eigenverantwortung reden. Also man ist ja eigentlich letztlich selber verantwortlich, wo man auch steht. In der Ehe, im Job.
Ja, Eigenverantwortlichkeit.
Also ich komme zu sprechen, weil du mir da ein Buch angelegt hast. Mein Chef ist ein Arschloch, ihre Rauchfragezeichen, ein Überlebenstraining. Aber eben, Chef ist ein Arschloch, die Ehefrau ist ein Arschloch. Aber du bist ja der, wo die Ehefrau wie den Job mit ausgesucht hat.
Ja, das ist ein ganz wesentlicher Faktor. Das ist so die Eigenwirksamkeit, Wahrnehmung, die ich habe. Bin ich Opfer oder bin ich Täter? Bin ich ein armes Ich und alle anderen sind mir böse? Oder sehe ich auch, was habe ich im Griff, was mache ich gut, was mache ich nicht gut, wo kann ich ansetzen, wo kann ich nicht ansetzen. Von meinen Vorgesetzten und Kollegen, wer hilft mir, weil wir schlecht. Wenn ich das Gefühl habe, alle Vorgesetzten sind blöd, dann habe ich wahrscheinlich ein Problem. Und dann müssen wir das schon mal anschauen, weil sind nicht alle Chefs blöd.
Ja, und vor allem, wenn du mit dem Blick am Morgen aufstehst und zur Arbeit gehst, dann bist du auch so bockig.
Ja,
also es ist ja Wechselwirkung, die Ausstrahlung.
Ja, und habe eine Ausstrahlung wie eine Kommode.
Ja, ja.
Und wenn ich auf meinen Chef zugehe...
Und dann wunderst du dich, dass die Kommode nicht weiterkommt.
Ja, genau. Ich muss doch Freude haben in meinem Job. Es muss auch spielerisch sein. Ich suche Wertschätzung. Ich muss auch Wertschätzung geben und Anerkennung bekommen. Dann geht es mir gut. Aber die grosse Mehrheit ist zufrieden und erfolgreich. Der Freiraum, wenn ich an einem Fließband bin oder in einer Takeaway muss servieren, dann habe ich keinen Freiraum. Dann muss ich alles machen, damit ich meine 3'000 Franken im Monat zusammenkratze. Dann müssen wir nicht über Freiheit reden. Das sind andere Welten.
Ich glaube, es hängt auch damit zusammen, dass man als Kind gelernt hat, wenn man jammert, hat man viel mehr Aufmerksamkeit. Dann kümmern sich die Leute vermeintlich um dich.
Ja, das, zum Teil funktioniert das natürlich. Wenn das Kind brüllt und Mama säckelt und ihm das Problem löst, dann weiss ich, das ist erfolgreich, also mache ich das weiter.
Aber ich glaube, das ist ein angelerntes Muster aus der Kindheit.
Ich denke, viele Verhaltensweisen sind Sachen, die wir mitgenommen haben, die wir frühkindlich gelernt haben. Aber wir können auch umlernen und
gewisse eben, Sachen korrigieren. Das ist das Entscheidende. Das ist eben, dass man nicht in der Vergangenheit in diesen Muster stehen bleibt, sondern sich die mal bewusst macht und sich dann aktiv entscheidet und ins Tun geht, das Wellen zu ändern.
Ja. Und ich das kann, ist, ja. ist ein bewusster, aktiver Entscheid. Ich hatte einmal einen, der ein ganz schwieriges Verhalten hatte. Und dann habe ich ihn gefragt, ja, wenn Sie es weiter so tun, wie sie bis jetzt tun. Dann hat er ganz lang studiert und hat gesagt, ja, denn der Effekt von seinem Fehlverhalten hat ihm so Vorteil gebracht, dass er gedacht hat, sogenannt normal werden ist nicht attraktiv. Mir geht es besser, wenn ich blöd tue.
Das könnte man sich bei einem Strafverteidiger auch stellen, die Frage. Ich glaube, es hat auch viel. Also sagen wir, ich bin jetzt vielleicht in einem Tief, ich gehe nicht gerne zur Arbeit, dann wäre doch eine Möglichkeit, man steht am Morgen auf und dann hat sich schon mal etwas mit der Haltung zu tun. Ich weiß nicht, ob du das kennst vom Improvisationstheater, du hast da glaube ich auch schon Kurs gemacht.
Jawohl.
Da gibt es auch die Hochstatus- und Tiefstatusübung, entweder bist du der Orang-Utan, der Chefhäuptling oder du bist das kleine Müsli. Und ich glaube, man kann auch viel über Körperhaltung machen, versuch doch mal zu jammern, wenn du mit einer Hochstatushaltung durchs Leben laufst. Das geht gar nicht.
Ja, darum heisst es Haltung. Es geht vom Snoopy, so eine Karikatur. Dann sitzt er und steht mit seinem Noschituch ganz verrumpelt und sagt, ich will, dass es heute mir schlecht geht und ich muss die richtige Stellung einnehmen, dass alle sehen, dass es mir schlecht geht.
Ich habe das in diesen Seminaren erfolgreich durch die Anwaltsprüfung. Die Leute investieren unglaublich viel Zeit ins Wissen. Und sie verkennen, wie wichtig eben auch der Auftritt ist. Die ersten 3 Sekunden, wo du in den Raum reinlaufst. Und das hat doch so viel mit der Körperhaltung zu tun. Wenn du schon unsicher reinkommst, das ist nicht die Körperhaltung, die man von einem Anwalt sehen will, weil du wirst später vor Gericht auftreten. Und automatisch wird all deine ganz gescheiten Antworten auch anders bewertet, ja. Wenn die in einer fiesel unsicheren Stimme kommen.
Ja, ganz klar. Wenn ich darum, wenn ich in ein Erstgespräch gehe, ich muss ein bisschen ausgeruht sein. Ich kann nicht gerade vom Telefon säckeln und ins Gespräch gehen. Das bin ich geistig gar nicht da. Ich muss voll da und der muss da sein und der muss merken, der ist jetzt bei mir, der überlegt nicht schon am nächsten Schritt oder noch am alten Vorgänger, sondern der ist wirklich da für mich und ich muss ganz genau zuhören und erkennen und speichern, was er gesagt hat, damit ich die richtige Frage kann stellen kann. Damit die Standortbestimmung wirklich oder der Blick nach innen passiert. Und den müssen wir machen, bevor wir den Schritt nach außen machen können.
Ich bin immer noch zu Besuch beim Toni Nadig. Wir schauen inneren Fokus an, um später Ziel zu erreichen. Und ich würde jetzt gerne über Selbstvertrauen reden, Toni. Kannst du vielleicht etwas sagen, wie sich ein Gehirn kann verändern kann, wie man auch noch im Alter kann lernen
kann? Das Hirn ist grundsätzlich sehr plastisch. Grundsätzlich kann der Mensch lernen bis zum Tod, wenn sein Hirn gesund ist. Wenn er seinem Hirn Sorge gibt, nicht zu viel Drogen nimmt, gesund lebt. Es gibt sehr viele alte Leute, die hochintelligent und leistungsfähig sind. Ab 40, 45 geht die Kurve auseinander. Die einen werden immer besser, die einen stagnieren und andere werden immer schwächer. Ist sehr individuell.
Aber das hängt, ist das Genetik oder ist das Training?
Ich denke beides. Aus einem Dörfchen kann man kein Mercedes machen. Aber ich kann üben, trainieren, Weiterbildung machen, einen vernünftigen Lebenslauf führen, genug schlafen, Sport machen, meinen Körper pflegen.
Und aber ja, neue neuronale Verknüpfungen passiert aber meines Wissens vor allem, dass man aktiv etwas tut. Also durch nur lesen lange nicht.
Nur lesen. Wenn ich lese und nachher die Gedanken weiterverarbeite.
Also nur verstehen lange nicht.
Nur verstehen lange nicht. Nur einen Film schauen, ohne Konsequenzen daraus ziehen und was an Anwendung ist es leer. Aber neue neuronale Verbindungen und Entwicklungen, solange sie nicht gesund ist, geht es immer weiter.
Und für können lernen gehört ja auch ein Stück weit der Angstfreiheit dazu. Also wenn du das Kleinkind anschaust, das versucht aufzustehen, das geht grauenhaft auf die Nase, das steht wieder auf, das geht wieder um und irgendwann steht es und irgendwann macht es den ersten Schritt oder auch mit dem Reden. Also es hat ja auch viel damit zu tun, wie man die Welt sieht, wie mutig das man ist.
Und wie man gefördert wird. Wenn die Mutter das Verhalten vom Kind unterstützt und aktiviert, dann wird es mehr machen.
Aber ich meine jetzt wir, 40, 50, 60, 70, also es hat schon etwas mit dem Welt, mit dem Blick auf die Welt zu tun. Bin ich zukunftsgerichtet, weltgewandt, positiv? Oder eigle ich mich ein und bewege mich nicht mehr und jede Veränderung ist mir zu viel?
Ja.
Ist vielleicht Angstfreiheit das falsche Wort. Aber sagen wir, der Blick auf die Welt prädisponiert schon, wie mein Hirn schafft.
Wie ich tue, ganz
wie
klar.
Wie du tust.
Wenn ich sage, jetzt bin ich ein alter Mann, habe nichts mehr zu sagen, bin aussortiert und verstehe nicht mehr die EDV und es geht alles so schnell und der Computer und all das, dann tue ich zu und dann kann ich auch die Ausstrahlung, dass alle sagen, was will ich mit dem? Wenn ich aber sage, ja, das lerne ich noch, das lerne ich nicht mehr, das interessiert mich, das ist mir wichtig, da habe ich die Zeitung gelesen oder das und das, dann werde ich wahrgenommen so leistungsfähig und kompetent. Man sieht ja auch in den grossen Banken, immer wieder holt man alte, erfahrene Manager, die für ein akutes Problem dann einspringen können, was besser können als ein Junge. Aber lange nicht alle.
Und was wäre denn ein Rezept, um Selbstvertrauen aufzubauen?
Selbstvertrauen, denke ich, ist abhängig von vielen Faktoren. Ich muss einmal etwas können, oder? Und dann muss ich an einem Ort sein, wo meine Leistung und mein Verhalten wertgeschätzt und anerkannt wird. Dann steigt auch mein Selbstvertrauen. Wenn ich einen Vortrag mache und erfolgreich bin, dann steigt mein Selbstvertrauen. Wenn ich einen Vortrag mache und es geht in die Hose und alle sagen, was hat der wieder erzählt, dann ist mein Selbstvertrauen einen Schritt kleiner. Und so tue ich jeden Tag Putzli sammeln. Und wenn sie mehr positive sind, dann entwickelt es sich gut. Wenn sie negativ sind, werde ich unter Umständen krank und lande in der Klinik oder vorne als Haufen oder sonst rögeln.
Selbstvertrauen aufbauen, das braucht ganz viele kleine Schritte.
Es sind tausend kleine Schritte. Es ist und nie nur braucht, ein Schritt.
Genau, und es braucht auch Wiederholung.
Wiederholung und auch die Erfahrung. Ich bin am Abgehalt, Zusammengehalt wieder aufgestanden. Wie ein Kind, das lernt laufen, das fliegt 70 Mal um, steht wieder auf, brüllt zwischen ihnen und plötzlich kann es.
Und es können eben auch so banale Sachen sein, wie ich trinke heute keinen Alkohol. Ich trinke morgen keinen Alkohol. Ich jogge jeden Tag.
Das sind die kleinen Putzli, die zum Erfolg oder zum Misserfolg führen.
Und die Wiederholung eben erst verändert die Hirnstruktur.
Übung. Man sagt ja, gehört ist noch nicht verstanden. Verstanden ist noch nicht einverstanden. Einverstanden ist noch nicht ausprobiert. Und ausprobiert ist nicht beigehalten und weitergeführt.
Und wenn du jetzt deine 40 Jahre Berufserfahrung anschaust, wie ist denn ums Selbstvertrauen von der Schweizer? Wie würdest du das einschätzen?
Also das Gesamtbild von der Schweiz, der Schweizer denkt so, denke, das gibt es nicht mehr. Ich denke aber, dass meine Generation, bei uns ist es immer bergauf gegangen. Wir haben Stellen gehabt, wir können eine Ausbildung machen, wir haben schön verdient und sind erfolgreich gewesen. Es hat keinen Krieg gegeben, es hat keine Pandemie gegeben, nichts. Als ich Studium fertig hatte, hat es im Vorlesungssaal so 20 offene Stellen sind gehangen, wo ich mich konnte bewerben. Wir haben an die Zukunft geglaubt, für uns war die Welt offen gewesen. Für die nächste Generation, für deine Generation, ist schon eine Runde schwieriger geworden. Ist nicht mehr die ganze Welt offen. Konkurrenzkampf ist grösser geworden, anspruchsvoller geworden. Die Schweiz als Land, denke ich, wir haben gewisse Sachen, wo wir sehr erfolgreich sind. Pharmaindustrie, Chemie, Finanzindustrie, aber Produktion ist weitgehend zusammengehängt. Die Produktion gibt es noch ein paar kleine, die kann man an zwei Händen abzählen, die noch international kompetitiv sind.
Also du sagst mir quasi, dass auch Corona eine grosse Auswirkung wird haben auf das Selbstvertrauen von der nächsten Generation.
Ich denke schon. Wenn ich in einem Beruf bin, wenn ich jetzt Eventmanager bin, oder Musiker. Die spüren doch meine Kinder, dass ich kein Geld mehr habe und nichts mehr läuft. Wenn ich aber in der Farm bin und jeden Tag mehr verkaufe und erfolgreicher sind, das übernehmen doch unsere Kinder das Selbstvertrauen und die Entwicklung. Der Wandel ist immer da. Jeder Wandel hat Gewinner und Verlierer, je nach Beruf. Bin ich bei den Verlierer oder bei den Gewinner?
Mhm. Ich glaube, es geht noch tiefer. Also ich bin aufgewachsen, wo AIDS aufgekommen ist, wo man es zuerst nicht verstanden hat. Irgendwann hat man es dann verstanden. Dann hat man nach einem Impfstoff gesucht und nie einen gefunden. Und die Angst kennen wir eigentlich. Aber jetzt hat das jetzt eine Auswirkung auf mein Selbstvertrauen?
Beim einen hat es beeinflusst, beim anderen hat es nicht beeinflusst.
Weil eben aus der heutigen Warte gesehen, vielleicht hat es ja schon beeinflusst, aber wenn man jetzt heute mit Corona konfrontiert ist, kann man immerhin sagen, okay, es hat einmal AIDS gegeben, auch dort hat man nicht gewusst, zuerst, wie man es überträgt, auch dort sind wildeste Theorien umgedreht worden und das lässt ja auch mit der heutigen Corona-Pandemie das ein bisschen zu relativieren.
Ganz bestimmt. Darum ein Blick in die Geschichte. Auch beim Burnout, wenn man zurückschaut und Freud hat 1895 die Neurasthenie beschrieben. Und dort beschreibt er schön, ja, der Nerv wird physisch überlastet, darum kommt der Mensch in die Erschöpfung. Er war ja ursprünglich Physiolog gewesen. Und wenn man so die Geschichte ein bisschen anschaut, das andere Buch, das ich dir dort gezeigt habe, vom Herr Bläumli, 1952, beschreibt er, wie das Arbeitsleben völlig alle Menschen krank macht und die Amerikanisierung und Globalisierung dazu führt, dass die Mehrheit klinisch Unterstützung gebraucht.
1952 schon.
1952. Ich meine, das Büchli da, das könnte man heute sprachlich ein bisschen adaptieren.
Und?
Und da heisst ja, wie schaue ich? Tue ich Arbeit sauber strukturieren? Tue ich mich erholen? Mache ich Sport? Tue ich genug schlafen? Mache ich da wirklich das, was ich kann? Es hat sich nichts geändert.
Also alte Rezepte, neue Schläuche, ja.
Ja. Aber wenn du Management-Theorien anschaust, Modell, inhaltlich ändert sich nicht viel, es sind, die Verpackung ist anders.
Was haltest du von meiner These, dass es eigentlich eine Selbstvertrauen-Kultur bräuchte? Also das ist eigentlich etwas, wo komplett gering geschätzt wird.
Ich würde es ein bisschen anders sagen. Ich brauche so ein Gefühl, dass ich mein Leben zu einem gewissen Ausmaß selber mitgestalten, selber beeinflussen kann, dass ich auch aktiv handeln kann und das sinnvoll ist und erfolgreich und nicht nur ein Spielball von einem System bin.
Und wie erreichen wir das als Gesellschaft oder als Einzelne?
Indem, wenn ich ins Rotieren komme, mir überlege, was ist jetzt abgegangen, was ist falsch gegangen, was ist mein Anteil, was kann ich beeinflussen, was nicht. Und dann da versuchen, die Konsequenzen daraus zu ziehen, etwas zu lernen, etwas zu ändern, was immer das heisst. Ein neuer Job oder mehr Sport machen oder weniger saufen. Oder es gibt x Möglichkeiten.
Aber kann Gesellschaft etwas machen, dass das bei den Leuten auch ankommt, dass das wie eigentlich selbstverständlich wäre?
Gesellschaft besteht, ist ja nicht ein Block, sondern...
Nein, aber das Schulsystem fördert ja eigentlich das Gegenteil von Selbstvertrauen.
Ja, ich meine, in gewissen Schulsystemen lernst du auswendig. Und nachher lernst du die das lernen, das wirklich einzusetzen, die sind erfolgreich und die anderen nicht. Aber es gibt sehr unterschiedliche Werthaltungen. Es gibt Leute, die das Gefühl haben, mir gehört die Welt, ich muss einfach wählen und machen und tun. Und die sind erfolgreich, die haben Selbstbewusstsein und andere haben es nicht. Die sehen sich als Spielball und wenn ich mich als Spielball sehe, dann gehe ich halt mit dem Wind und streng mich gar nicht mehr an.
Also du sagst, das ist genetisch.
Was genetisch ist oder gelernt ist, da kann man abendlang diskutieren, aber ich als Psychologe glaube ich, dass man sehr viel kann lernen, sich entwickeln, der Mensch kann sich verändern in positive und negative Richtung.
Ja, man muss quasi seine Wirkung spüren,
ja.
Und dann wird man dem Gefühl auch nachgehen.
Darum zuerst den Blick nach innen, bevor ich den Schritt nach außen mache.
Ich bin immer noch beim Toni Nadig, wir kommen langsam aber sicher voran. Ich würde gerne mit dir darüber reden, wie man Angst überwindet. Also im Beruf ist ja nicht nur Fachkompetenz wichtig, sondern es ist auch wichtig, dass man mutig ist, dass man empathisch ist, dass man freundlich ist. Und uns ist ja wirklich mitgegeben auf dem Weg, dass man Angst hat, dass man abgewiesen wird. Es ist so eine diffuse Angst, dass man nicht zu Anerkennung kommt.
Ja, das Bedürfnis nach dabei sein, Bedürfnis nach Anerkennung, ist bei uns sehr gross.
Wieso ist das so?
Da kann ich keine Begründung definieren, warum das so ist. Es ist einfach so, wir wollen dabei sein, wir wollen in einer Gruppe sein, wir brauchen die Anerkennung von den Kollegen, von den Freunden, von den Chefs, von der Gesellschaft. Mein beruflicher Status definiert ja weitgehend mein Selbstwertgefühl. Ich bin Wagenanbinder oder Kirchenmann oder Chefarzt. Je nachdem, was ich am Sagen kann, beeinflusst auch mein Selbstbewusstsein. Mein Vater war Rangierarbeiter. Er sagt, ich hatte ein gutes Leben gehabt. Für ihn ist es aufgegangen. Auch als einfacher Arbeiter, der nicht viel verdient hat, aber sein Leben war für ihn schön. Er sagt, ich hatte ein gutes Leben gehabt. Wie gehe ich damit um? Wenn er das Gefühl hatte, ja, nur wieder Rangierarbeiter, dann wäre er angefangen, rumzufuttern und rumzusaufen und alle verrückt machen. Und dann hat er mich aussortiert.
Ja, und ich glaube vor allem Rangierarbeiter zu den Zeiten, wo dein Vater Rangierarbeiter war, ist das wahrscheinlich ein unglaublich. Es ist wahrscheinlich heute noch ein pickelhärter Job, aber dazu mal unglaublich. Also da kann er glaube auch zu Recht stolz sein.
Ja, er hat Leben lang geschafft, hat eine Familie durchgebracht, hat Verantwortung, kannst du dir vorstellen, in St. Moritz, wenn ein Zug zu fest geladen ist, zu viel geladen ist und der dann der Albler abgeht oder nicht mehr bremsen kann. Die Wagenanbinder, die haben das Gewicht zusammengezählt, wie schwer sind die Wege.
Ja, und in diesen Winter, stell dir mal vor. Ja,
und Schneeschaufeln, Kälte, Schleudern, Lawinen, das war ein gefährlicher Job gewesen, für bescheidenen Lohn. Aber mein Vater war stolz auf seinen Job. Er hat im Altersheim aufgehängt, Ehrenmeldung, 40 Jahre treue Dienste. Er ist aufgegangen in seinem Job.
Jetzt haben wir uns ein bisschen vom Thema entfernt. Das Thema ist eigentlich Angstüberwindung. Also die Angst zeigt mir ja eigentlich, ist wie ein Tor zu mehr. Also man kann sagen, okay, ich habe einen hohen Puls, ich habe Schweizhände, ich will das nicht. Und dann entweder überwindet man sich, man geht zu dieser schönen Frau an und spricht sie an, oder man beugt ab und geht eben nicht an. Und an dem kann man ja dann wachsen, dass man das als Herausforderung anschaut und sich bewusst so Situationen aussetzt.
Es gibt Situationen, wo ich nie übertrainieren kann und dann besser werde, aber es gibt Situationen, wo es sinnlos ist, wo es autodestruktiv ist.
Zum Beispiel?
Wenn ich sage, ich will grosser Sportler werden, keine Chance.
Aber das ist ja dann nicht eine Angstüberwindung. Aber du kannst sagen, ich gucke jetzt vom 10-Meter-Brett.
Ja, aber ich will jetzt auch können vom 10-Meter-Brett runtergumpen, weil alle anderen das auch machen. Und ich will die Angst überwinden und gumpen ab und versaufen. Das ist destruktiv. Oder wenn ich in einem Beruf bin, wo ich praktisch täglich überfordert bin oder Kokain brauche, damit ich morgen leistungsfähig bin und nicht Angst habe und nicht das Gefühl habe, was mache ich heute wieder, schaffe ich es nicht. Und nur dank chemischer Unterstützung verwachen und das aushalten, ja. dann was ist hier falsch?
Mhm. Aber ist es das ein Zufall, dass du, ich sehe quasi wie die Chance in der Angstüberwindung und du siehst Gefahren?
Meine Angst vor irgendetwas. Menschen, die keine Angst haben, sind unberechenbar.
Nein, es geht um Angstüberwindung. Also man hat ja Angst.
Es gibt eine gewisse, es kommt darauf an, eine gewisse Angst muss ich lernen überwinden, damit ich leistungsfähig bin und erfolgreich werde. Meine erste Vorlesung bin ich auch fast gestorben, wo ich selber gegeben habe. Dann habe ich es geübt, erfolgreich gewesen und immer mehr geübt. Und nachher war es ein Spiel gewesen. Ich wusste, wenn ich mich gut vorbereite, dann kommt das gut. Für einen anderen ist ein Vortrag machen so dramatisch, dass er wochenlang nicht mehr schlafen kann. Das ist sehr unterschiedlich.
Und wie erkennt man denn, welche Ängste sich lohnen zu überwinden und welche nicht?
Da muss jeder selber schauen, weil ich versuche, die Angst zu überwinden und mit denen umzugehen, kann ich damit umgehen oder klingt es eben nicht.
Aber das Gehirn sagt dir ja automatisch, das will überleben. Nein, geh nicht zu dieser Frau hin.
Aber das Gehirn sagt auch, die Frau, die gefällt mir und die muss ich kennenlernen. Es ist beides Hirn, oder? Und wenn ich 7-mal abschiffe, dann sage ich, es hat keinen Sinn mehr. Und wenn ich 3-mal erfolgreich bin, dann sage ich, probier's nochmal. Das ist auch die praktische Lebenserfahrung. Akquirieren. Der eine, für den ist das grässlich, der Griff zum Telefon. Und für den anderen ist das ein Spiel. Und je mehr ich als Spiel wahrnehme, umso erfolgreicher bin ich. Und je erfolgreicher bin ich, umso leichter fällt es mir, umso mehr mache ich es. Wenn es aber mit Angst verbunden ist, finde ich 7 Gründe, warum ich diese Woche wirklich keine Zeit habe.
Ist das ein Problem, das viele von deinen Klienten haben?
Die im falschen Job sind oder nicht mehr zufrieden sind oder sich nicht mehr identifizieren oder nicht mehr das können, was man in diesem Job braucht oder erforderlich ist, die kriegen Angst und steigen aus oder fangen an zu rufen oder was immer. Man sagt ja, im Beizer am Vormittag sind volle von Vertretern, die Angst haben vor dem nächsten Kunden. Ich hatte einmal einen Farmervertreter, und der hat gesagt, wenn ich da beim Kumpel bin und sage, hoffentlich unterschreibt, dann Telli unterschreibt endlich, und der unterschreibt nicht, und dann kriege ich Kaffee und dann ist fertig, der läuft nicht mehr.
Und was machst du denn mit so Leuten? Wie hilfst du ihnen, die Angst zu überwinden?
Ja, bei dem, wenn wir sagen, du bist ein falscher Job. Wenn du schon morgen Angst hast vor einem Telefon zu einem vorbeigehen und wenn du in der Situation bist, deine Ängste nicht kannst beherrschen und nicht kannst den Mindset ändern, dann bist du am falschen Ort. Mhm. Wenn du Angst hast, vor das Gericht zu gehen, ein Plädoyer zu machen, dann ist es besser, du probierst es nicht, weil das, was du stotter ist, ist unbrauchbar.
Das ist lustig, dass du das jetzt gerade sagst. Ich hatte letztens eine Verhandlung gehabt, mit Masken, und dann haben alle die Masken anhaben, und dann musste ich mit dieser blöden Maske plädieren und ich habe keine Luft mehr bekommen. Ich habe ein bisschen enge Nasenlöcher und habe dann keine Luft mehr bekommen und ich bin wirklich in Atemnot gekommen. Und dann habe ich gesagt, jetzt kollabiere ich dann gerade, und dann habe ich einfach mal kurz 2 Minuten ruhig sitzen, dass ich zur Luft komme, und dann habe ich einfach sagen, hey gute Leute, ich muss jetzt die Masken abziehen, weil anders geht es einfach gar nicht mehr.
Du hast die Situation situativ adäquat bewältigt.
Ja, ich hätte niemand nicht, ja. Übergenommen. Nein, ich glaube nicht. Die haben alle Mitleid gehabt.
Aber wenn du jetzt da weitergewirkt hättest und vielleicht zusammengehört wärst, hätte es geheißen, aber unbrauchbar.
Ja, ja. Oder eben Atemnot. Ah, der ist so aufgeregt. Ah, der steht nicht hinter dem Plädoyer. Also das wirkt ja dann noch weiter.
Ich hatte mal einen im Assessment gehabt, von einer grossen Firma, einen Top-Manager. Also, wie der sich dort verhalten hat, habe ich es nicht können interpretieren. Am Schluss habe ich gesagt, aber sie. Was sie so gemacht haben, wenn ich ihren beruflichen Lebenslauf anschaue und ihre Karriere und was ich heute gesehen habe, das passt nicht zusammen, komme nicht raus. Ich verstehe es nicht. Darum müssen wir jetzt auf der Meta-Ebene mal miteinander diskutieren. Und dann hat er gesagt, ja, vorgestern sei seine Frau gestorben. Aber in diesem Zustand kannst du nicht in dein Assessment. Mhm. Bringst doch deine PS nicht auf die Straße. Ich sage, also müssen wir das, was wir heute gesehen haben, ist unbrauchbar.
Ja, mir fällt jetzt auch gerade nochmal eine Geschichte. Ich hatte mal einen schweren Autounfall gehabt, so mit 18.
Ja.
Und dann hat mein Vater mir auch gesagt, ich soll sofort wieder ins Auto steigen. Ich soll sofort wieder fahren. Also weißt du, dass sofort wieder das Selbstvertrauen kommt, es geht. Das ist problemlos möglich.
Ja.
Und nicht, dass sich wie verfestigen lassen und nachher traut man sich nicht mehr.
Das sagt man. Auch nach einem Unfall oder so einem Reitunfall sofort wieder drauf sitzen, wenn du runtergefallen bist. Oder ein Vorlesung ist in die Hose, ja, jetzt die nächste machst, Hälfte. Aber nicht sagen, okay, im nächsten Jahr, dann machen wir nochmal einen Versuch. Weil bis dann hat man sich so viel ausgedacht.
Dass eben, die Angst wird nur grösser. Ja. Also gerade nochmal ins kalte Wasser.
Konfrontieren.
Also eben, wenn ich mich jetzt da bei der nächsten Hauptverhandlung komplett blamiere, sofort schaue, dass die nächste ansteht.
Ja, und zuerst aber schauen, was ist passiert? Warum,
ah ja, klar.
Warum bin ich jetzt abgestürzt? Und eine gewisse Anzahl Fälle stürzt man ab. Ich kann auch nicht jeden verstehen. Und es gibt auch Gespräche, die zu einem Verhör werden. Und wenn es zu einem Verhör wird, ist es unbrauchbar.
Ich bin beim Toni Nadig zu Gast. Ich hoffe, es ist jetzt nicht ein Verhör, Toni. Jetzt haben wir innere Faktoren angeschaut, wie man Ziele erreichen kann. Lass uns doch noch schnell auf die äußeren Faktoren zu sprechen kommen. Also zum Beispiel am Arbeitsmarkt. Den muss man ja wahrscheinlich ganz genau definieren, wenn man sich neu orientieren
will. Ja.
Und schauen, was ist überhaupt möglich?
Was ist möglich? Was kann ich? Was ist mir wichtig? Wo sind meine Kompetenzen und wo sind meine Werte gefragt? sind meine Vorstellungen realistisch oder nicht realistisch. Und da mit der Konfrontation mit der Realität ist wichtig. Wenn einer eine Vorstellung hat, was er möchte machen, dann sage ich, ja, tun Sie mit Entscheidungsträgern mal kommunizieren. Versuchen Sie zu erfahren, wie die darauf reagieren, ob die das auch gut finden oder ob die Lachkrampf kriegen. Wenn ich als Berater sage, vergessen Sie das, das ist nicht realistisch. Das bringt gar nichts. Dann heißt nur der Berater, der kommt nicht raus. Aber wenn man einem ein Profil definiert und dann sagt, okay, jetzt wer kann Ihnen da weiterhelfen? Wer kennt sich da aus? Und das Gespräch dann, je nachdem wie das abläuft, hat er dann den Realitätscheck und sagt, ja, das macht Sinn, dass ich da weitermache, oder das war eine Schnapsidee gewesen.
Also ich kann mir noch vorstellen, dass Leute oft Selbstbestätigungen suchen.
Sehr viel, ja. Ich will ja die Anerkennung, ich will die Bestätigung.
Nein, weißt du, man hat mehr die Meinung, ich bin jetzt in dem und dem, ich bin jetzt da in dem Finanzbereich und ich lasse mir dann bestätigen, dass das genau der richtige Bereich ist. Also man muss ja dann auch die richtigen Leute anlaufen, die einem wirklich auch kritisch einen Spiegel anheben und sagen, hey, sorry, da bist du verbrennt.
Ja, ich meine, aber jetzt Recruiter oder Headhunter, gerade für so Finanzleute, ich meine, heutzutage ein Banker, der nicht kann, gewisse Anzahl Kunden mitnehmen, gewisse Summen an Vermögen kann einbringen, der findet keine Stelle mehr. Ich hatte einmal einen, der nach 3 Monaten die neue Stelle verloren hat. Und dann habe ich gefragt, was ist los? Er sagt, ja, die Firma hat gesagt, er müsste zahlenweise nicht mehr. Ich sage jetzt einfach etwas 300 Millionen bringen. Und jetzt in der Zeit, wo er dort ist, hat er 50 Millionen gebracht. Und dann hat der Chef gesagt, was haben Sie versprochen für 3 Monate? Und was ist jetzt Realität? Müssen wir diskutieren oder müssen wir nicht diskutieren? Ist doch klar. Und er hat gesagt, habe ich gefragt, warum haben Sie die Stelle angenommen? Er hat gesagt, ich brauche eine Stelle. Und wenn du so einen Schritt machst, ist doch sicher, dass du wieder umgehst. Du kannst es ja gar nicht realisieren. Und wenn ich in einem Job bin, wo ich schon am ersten Tag weiss, das schaffe ich nie, das wird dramatisch, kriegen Psychologen Arbeit.
Wir haben vorher darüber geredet, wie es gilt, den Arbeitsmarkt zu definieren, um sich in dem auch entsprechend zu präsentieren. Das bringt mich zum Auftritt. Auch ein wichtiger Faktor.
Das tun wir üben. Wie mache ich ein Bewerbungsgespräch? Wie mache ich ein Netzwerkgespräch? Wer bin ich? Was kann ich? Was will ich? Was biete ich? Was biete ich nicht? Und dann in der Firma, wo ich denke, die brauchen das, dort möchte ich hin, voraus trainieren, damit ich das optimal kann durchbringen. Das heisst, mich verkaufen.
Ja, und es ist ein Manager von einer ganzen Bewerbungskampagne. Ja. Er ist eigentlich der Manager wie vom Biden.
Ja, das ist ähnlich. Wenn wir überlegen mit jedem, was habe ich zu bieten?
Also ohne Recherche kein Erfolg.
So ist es.
Also es ist ganz viel Grundlagenarbeit. Ich tue das so betonen, weil ich mich eben immer wundere. Ich komme so viele Bewerbungen über und ich sehe einmal, hey, die Leute wissen gar nicht, was ich mache. Und ja, dann frage ich mich, warum bewerben die sich überhaupt?
Ich in meiner alten Firma wöchentlich haben Leute angemeldet, das telefoniert und gesagt, sie wollen zu uns arbeiten. Ich frage, warum wollen sie zu uns arbeiten? Ja, wissen Sie, Sie sind Headhunter für Leute über 50, oder? So eine Aussage ist der Gespräch vorbei.
Wenn ich Stellen ausschreibe, frage ich explizit. Erklären Sie mir, warum Sie die richtige Person sind für die Stelle?
Das ist die zentrale Frage. Das ist das Einzige, was mich interessiert. Was profitiere ich, wenn ich Sie anstelle? So habe ich die Frage an mich gestellt.
Ich habe neuerdings auch angefangen, ich habe früher einfach Sachen ausgeschrieben und habe quasi mein eigenes Kontaktnetz nicht angezapft. Aber das mache ich neuerdings auch wieder. dass ich wirklich alle, die ich kenne, anschreibe und sage, hey, kennen da jemanden gut? Tönt allenfalls dem sagen, soll sich mal bei mir melden.
Das hilft sicher, weil ich dir nur einen empfehle, den ich gut finde, weil ich will mich ja nicht bei dir blamieren.
Wie ist denn das bei deinen Leuten? Also zapfen die auch ihr Kontaktnetz an oder bewerben die sich auf Inserat oder greifen die dann zu Headhunters? Wie ist das?
Also 80% von der Stellensucherfolg läuft über das Netzwerk.
80%?
Ja. Man kann davon ausgehen, dass höchstens 20% von der Stellen überhaupt ausgeschrieben sind.
Mhm. Aber das wäre ja zeigen, dass man sich ganz viel auch blind bewirbt.
Blind bewerben ist sinnlos.
Ist sinnlos?
Wenn du ein Beige-Dossier bekommst von Juristen, die eine Stelle suchen, bist du interessiert. Schau das seriös an. Headhunter sagen mir, schauen Sie, ich kriege jeden Tag 120 Dossier von verzweifelten Leuten. Interessiert mich ein Scheiß? Interessiert mich gar nicht.
Mhm.
Ich habe eine klare Vorstellung, was ich für einen Mensch suche. Und der finde ich. Ich habe ja mit elektronischen Tools kann ich alles finden. Ich habe meine Researcher, meine Agenten, die mir informieren. Und wenn mir einer anruft, dann frage ich auch, warum wollen Sie zu mir arbeiten? Warum denken Sie, Sie sind der richtige Mensch, die richtige Frau? Warum sind wir attraktiv für Sie? Und wenn sich die Person über die Firma informiert hat und über die Tätigkeit, wo er oder sie denkt, dass sie dort ausüben kann, dann wirkt sie überzeugend. Und die meisten Manager sind immer auf der Suche nach guten Leuten. Und wenn ich mich ein bisschen informiere, was ist der Bonin für ein Typ, was sucht er, was macht er, und schaue, was dem in seiner Firma in den letzten 2 Jahren gelaufen ist, dann merke ich doch, wenn ich ein bisschen das gut beobachten, an was für Arbeitskraft ich könnte der interessiert sein. Welche von meinen Kompetenzen könnte ich dem zeigen, damit er sagt, doch, den muss ich mal kennenlernen. Ich muss eine Firma gut kennen, erst dann kann ich mich überzeugen.
Das ist, glaube ich, auch noch wichtig, dass man dann, wenn man aus einem Burnout kommt, dann eben nicht in einen Aktionismus oder sonst aus einer Entlassung, dass man dann nicht in einen Aktionismus verfällt und eigentlich das ganze Netzwerk gerade mal verbrennt.
Das ist eine grosse Gefahr. Es gibt ganz viele, die Fristellen verlieren, heute noch Bewerbungen machen, allen sich 120 Dossier verschicken. Sie sind verbrennt. Für was bewerben Sie sich? Ja, vor einer Woche hat er sich beworben für Job A, vor 3 Wochen für Job C und vor einem Monat für Job O. Jetzt kommt er schon wieder.
Mhm.
Ich tue alles elektronisch erfassen, ist transparent. Wenn ich dir sage, aber warum bewirbst du dich bei mir? Warum denkst du, du bist richtig für mich? Wenn du mir etwas erzählst, wo ich zeige, wo ich sehe, du hast dich auseinandergesetzt mit meiner Firma, mit deinen Kompetenzen, da bin ich wirklich interessiert, dann sage ich, sitzen wir mal zusammen, kommen wir mal vorbei. Und diese Vorarbeit muss gemacht sein. Wir müssen sehr viel bremsen und sagen, jetzt sind wir vorbereitet. Tun wir mal ein Bewerbungsgespräch üben. Warum haben Sie die Stelle verloren? Also der Satz muss stehen, oder? Oh, wenn der Recruiter und der Senior-Profi merkt, der ist noch halb krank, der ist noch in der Klinik oder der hat die Entlassung noch nicht verdaut, der kriegt einen roten Kopf, wenn er muss erklären, warum er nicht mehr bei der Bank ist. Das Gespräch gelaufen. Und das tut man im Outplacement, tut man das mit Video trainieren, nachher miteinander anschauen. Heute mit dem Handy ist ja einfach. Stellen Sie Ihr Handy auf und jetzt schauen wir es an, was haben Sie referiert? Was haben wir geübt? Warum sind Sie nicht mehr wieder UBS? Und was haben Sie gesagt? Haben Sie wieder über Ihren Chef geschimpft? Haben Sie gesagt, es ist eine Scheissfirma? Aber gleichzeitig sagen Sie, Sie sind traurig, dass Sie weg sind. Ja, was ist jetzt richtig? Würden Sie so einen anstellen? Ja, eigentlich nicht. Also fangen wir von vorne an. Warum wollen Sie zu mir arbeiten? Ich nehme sie, wenn sie mich überzeugen und ich denke, doch, von ihnen profitiere ich. Wenn ich sie anstelle, verdiene ich Geld und meine Firma wird erfolgreicher. Und nicht, das ist ein armer Tropf, ich gebe dem eine Chance. Oder wissen Sie, ich werde beruflich weiterkommen, geben Sie mir eine Chance. auf meine Kosten, wie du weiterkommst, sicher nicht.
Das haben wir auch, also mit Videoaufnahmen geschafft, haben wir auch bei der Anwaltsprüfung, also in dem Seminar erfolgreich durch die Anwaltsprüfung. Und es ist so krass, so die ersten 5 Meter in den Raum rein, und du weißt schon so viel. Da sind wir Menschen unglaublich intuitiv und fühlig.
Ja, ich meine, wenn einer reinkommt in ein Bewerbungsgespräch, bevor der sitzt, hat man schon eine Erwartung.
Ich bin ja eben, ich habe es vorher einmal schon gesagt, ich war bei dir in so einem Workshop gewesen, und dort haben wir die Übung gemacht, einfach vorzustehen und zu sagen, ich bin ich. Und was man dort für Unterschied gesehen hat, also man weiß das gerade, oder man weiß gerade, was ist das für eine Person?
Ist es echt? Ist es angelernt? Ist es ein Gewürk? Oder stimmt es, was er sagt und was er denkt?
Und eben, nochmal, ich habe es vorher schon in diesem Podcast gesagt, es ist unglaublich, wie wenig Gewicht die Anwaltskandidaten auf so Aspekte legen. Es ist auch so eine partielle Blindheit. Stoff, 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 tausende Stunden in Stoff investiert und keine Minute in Auftritt.
Ja, das ist falsch. Ja. Der Auftritt ist wichtig.
Der Auftritt ist wahrscheinlich 50%.
Ja. Ich habe nämlich gesagt, ihr Können, ihre Erfahrung, das ist das eine dabei. Ihr Auftritt und ihre Kommunikation ist das zweite dabei. Und es braucht beides. Ja, die sehen dann schon, was ich kann. Sicher nicht. Ich muss sie mir zeigen, was ich kann. Wenn sie es mir nicht zeigen, sehe ich es doch nicht.
Ich finde, Bewerbungsgespräch respektive die Auswahl von Arbeitnehmern ist unendlich schwierig.
Ja.
Ich mache es so, ich habe jetzt angefangen, dass ich statt das Bewerbungsgespräch mache, vorgelagert, gehe ich einfach mal einen Kaffee oder ein Bier trinken. Ja. Und es geht mir nur darum, den Charakter und das Mindset von dieser Person zu kennenlernen. Weil sonst, bei mir ist das Bewerbungsgespräch immer einen halben Tag. Also ich habe sie integriert in die Arbeit, habe ihr gerade etwas Aktuelles gegeben, um mitzuarbeiten. Aber du weißt ja eigentlich schon nach 3 Minuten, zumindest weißt du, die nicht in Frage kommen, du weißt nach 3 Minuten.
Ja.
Und bei den anderen schaust du näher ran. Und dann hast du einen riesen Aufwand, aber du weißt eigentlich schon nach 3 Minuten, ich glaube, das wird es nicht.
Ja.
Wie findest du jetzt die Idee mit dem Bier vorgelagert?
Das kann sehr gut sein. Wenn es der Kultur entspricht, in dem Milieu, wo die Person sich bewegt, dann ist das absolut okay.
Also wie meinst du jetzt das? Also ich muss sagen, ich ernte unglaublich viele Irritationen. Das ist komplett atypisch für meinen Berufsstand.
Es ist atypisch.
Aber gerade darum spannend.
Weil es atypisch ist, gelingt es dir, Leute anzusprechen, die nicht 8, 15 bis 14 ab 12 sind, sondern auch über den Tellerrand rausschauen und so andere Personen oder andere Rahmenbedingungen genau anschauen und attraktiv finden. Mir hat einmal eine Bewerberin gesagt, ich komme, nehme die Stelle an. Und dann habe ich ihr gefragt, warum nehmen Sie die Stelle an? Und dann hat sie gesagt, wenn in einer Firma so Leute wie Sie Platz haben.
Also wie du?
Ja, dann ist die Firma gut, dann komme ich.
Ja, das.
Ja, für mich ist das ein Kompliment gewesen. Und die hat gesehen, das ist ja nicht nur 9 bis 12, sondern es hat auch anderes Platz.
Ja, genau. Und ich meine, das Entscheidende ist ja, man schafft zumindest in meinem Bereich eng zusammen, man hat viel Druck, man hat viel Stress. Und dann willst du doch einfach wissen, ist das eine Person, wo ich eine Woche im Mittelmeer segeln könnte, bei jedem Sturm, bei jedem Wetter, bei jedem Essen. Und das lernst du in einem herkömmlichen Bewerbungsgespräch nicht kennen.
Ja.
Auch bei einem Bier lernst du es nicht kennen, aber ja, vielleicht nach dem 7. Bier dann ein bisschen besser.
Ja. In unserer Beratung, Problematik von einer Person, die Schwierigkeiten hat, geht es am 10 Stunden, 15 Stunden, bis man das Wesentliche sieht, wo ist der Hase begraben. Und ein Outplacement-Berater, bis der funktioniert und richtig siehst, der ist erfolgreich, dauert am ein Jahr. Aber der Anspruch ist, ich tue 2 Stunden reden und dann nehme ich die Richtung.
Eben, es ist eigentlich krass, wie leichtfertig man so Bindungen eingeht. Also ich habe jetzt angefangen, ich mache jetzt 3-tägige quasi Bewerbungsmitschaffenden. Also ich gehe Bier trinken, ich habe ein Bewerbungsgespräch und dann können wir jetzt 3 Tage arbeiten und dann entscheide ich. Ja. Also es wird immer umfangreicher.
Ja, das ist ja sinnvoll. Die grosse Mehrheit der Leute tut mehr Zeit aufwenden zur Auswahl von einem neuen Auto als von einer neuen Stelle. Ist eigentlich absurd. Denn mit der Stelle bin ich langfristig sehr elementar und auf verschiedensten Ebenen involviert und entscheidet, wie es mir geht in den nächsten Jahren. Wie häufig wird bei einem Bier oder schnell entschieden, den nehmen wir, hoffen wir, das geht gut.
Kennst du den Bertrand Piccard?
Ja.
Der ist ja einmal mit einem Solarflugzeug und auch mit einem Heißluftballon hat er
die Welt.
Und beim Heißluftballon sind das zweite den Ballon gewesen. Ja. Im Flüger hast du dich abgewechselt. Und der hat gesagt, oder, in so einer, du kommst ja dort oben, kannst du in Krisensituationen kommen. Und damit du dann dort oben funktionierst, musst du absolut wissen, wie der andere in der Krise funktioniert. Dass du das auch allenfalls kannst auffangen, dass man sich eben in der Krise ergänzt und nicht sich gegenseitig sabotiert, miteinander abstürzt. Und ich habe mir dann das wie zu Herzen genommen und habe mir überlegt, was ist der Schlüssel, zum Verstehen, wie eine andere Person in einer Krise funktioniert. Und ich meine, in dem Moment, wo ich das verstehe, ist es dann allenfalls jemand, wo ich mit ihm zusammenarbeiten möchte. Hättest du mir da einen Tipp?
Wenn ich den Tipp hätte, der so funktioniert, wäre ich Nobelpreisträger.
Ich glaube eben, oder der Bertrand Piccard sagt, ein wichtiges Element liegt in der Vergangenheit. Dass man weiss, nicht die Fragen kommen, wo sehen Sie sich in 3 Jahren, wo sehen Sie sich in 5 Jahren, blablabla, sondern dass man wirklich anschaut, was machen Geschwister, was machen die Eltern, wie ist das Streitverhalten unter Geschwistern gewesen? So Fragen.
Was hat er für Probleme gehabt? Wie hat er die Probleme bewältigt? Oder alles schön reden. Auch mit Leuten, die Psychiatrieerfahrung haben, anstellen. Ist auch immer so eine heikle Frage. Geben wir dieser Person eine Chance oder nicht? Ich hatte die Grundeinstellung gehabt, wenn jemand klar kann referieren kann, was Krankheit ist, wenn es kritisch wird, wie sie damit umgehen kann, im Problemsituation, in der Akutsituation, dann habe ich gesagt, man kann eine Chance geben. Wenn aber jemand gesagt hat, alles im Griff, alles kein Problem, alles vorbei, dann habe ich kein Interesse gehabt an einer Anstellung.
Darum finde ich auch noch wichtig, eben was haben die Leute für eine Selbstvorstellung von sich? Was sind so ihre grössten Erfolgserlebnisse? Was sind ihre grössten Flops? Wie denken sie, dass sie selber mit dem umgegangen sind? Ja. Und das sind eben Fragen, die du viel besser bei einem Bier klärst, als in einem formellen Bewerbungsgespräch, wo ja dann auch schon wieder Rollen definiert sind.
Aber in einer Standortbestimmung oder in einer Outplacement-Beratung tut man sagen, wir müssen jetzt 10 Erfolge haben, 10 Misserfolge. Wie sind Sie mit diesen Misserfolgen umgegangen? Bei den meisten Leuten Erfolg finde ich 200. Und jetzt reden wir unter Misserfolg, kommt man nichts hin. Da muss man richtig graben und suchen und da die Realität anschauen und es braucht Zeit, bis es da tröpfelt und das hilft auch, konstruktiv zu entscheiden.
Also jetzt aus der Sicht von deinen Klienten ist es konstruktiv entscheiden, wo ich hin will.
Ja.
Und aus der Sicht von mir ist es, möchte ich den anstellen oder nicht?
Von beiden Seiten, auch der Betroffene, wenn er merkt, oi, 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 das ist mir schon 3-mal passiert, dann muss ich in der neuen Situation schauen, dass ich nicht mehr in die gleiche Situation komme. Ich hatte 3 Chefs, alles HWVler, ich sage dir. Alles unfähige Leute. Und jetzt habe ich schon wieder so einen da. Soll ich mich da wirklich bewerben? Wir müssen über Einstellung reden, wo ich den als minderwertig anschaue, weil er sogenannt ein HWV hat oder Fachhochschule. Ja, wenn ich so denke, dann kommt das nicht gut.
Ja, es zeigt auch ein bisschen ein einfaches Geschichts Menschenbild. Weißt du, was ganz spannend ist? Seit ich da das Bier im Bewerbungsgespräch vorlagere, komme ich Absagen über. Ich habe vorher nie Absagen bekommen. Also die Leute kommen, sie kommen ins Bewerbungsgespräch. Es ist ja ein Oben-Unten, da ja. Der grosse Arbeitgeber, da unten der kleine Angestellte. Du hast da die Gespräche, haben ein Casting gleich, oder? Wie so irgendwie der Superstar.
Ja.
Und du kannst dann Hand auf, also Knopf rot oder Knopf blau, oder ich kenne es auch nicht genau. Aber bis so der Cäsar so entscheidet. Und seit ich das Bier eingeführt habe, also das habe ich jetzt fängst einmal gemacht, nein, zweimal, aber dann habe ich auch Absagen bekommen. Und das ist doch super, wenn die einem kennenlernen und merken, okay, es passt nicht.
Ja.
Dass die das selber erkennen.
Dann hast du ein gutes Gespräch gemacht. Dann hat,
weißt du, und das muss ich sagen, das sind Gespräche, die sind super gewesen.
Ja, aber dann hat die Person auch gecheckt, da passe ich nicht rein, oder es ist nicht meine Welt, oder das will ich nicht, das kann ich nicht. Das passt nicht zu mir und das ist gut. Auch das ist ein Fortschritt.
Eben, sag, es ist genial.
Ja. Ein Bewerbungsgespräch ist ja eigentlich ein Vergleich. Zwei Personen schauen, passen wir zusammen.
Eben, und das habe ich auch immer genau so gesagt. Das ist eine Situation für uns beide.
Es geht ein Fit, ich brauche einen Mitarbeiter und du brauchst eine Stelle. Und wenn unsere Bedürfnisse komplementär sind und zusammenpassen, kommt es gut.
Und ich will ausdrücklich, dass du mitdenkst und auch die Verantwortung mitträgst.
Ja, und der andere sagt, nein, ich will vom 9 bis 5 die Aufgabe machen und dann gehe ich heim und du hast die Verantwortung. Dann ist er der Falsche.
So ist es. Jetzt noch schnell zum Stressmanagement. Das ist ja ein grosses Thema. Wir haben es ganz kurz gestreift, dass auch selbst der Freud das schon so beschrieben hat mit Nervenkrankheiten, Burnout-Problematiken. Hast du viele von diesen Leuten mit so Problemen gehabt?
Ich würde sagen, in der Outplacement-Beratung ein Drittel von denen,
so
die in die Beratung kommen, haben Burnout-Symptome von unterschiedlichem Ausmaß. Sind an der Grenze, haben erste Anzeichen oder sind schon krank und nicht mehr arbeitsfähig. Und
was sind die Ursachen, dass die Leute sich so weit quälen, dass sie dort landen?
Es gibt Faktoren, die in der Persönlichkeit liegen. Wenn ich zu ehrgeizig bin, etwas will, was ich eigentlich gar nicht kann oder wo ich überfordert bin und zu viel will, dann kann es kritisch werden. 8 bis 10 Stunden pro Tag kann ich sinnvoll arbeiten. Ich kann auch mal 14 Stunden arbeiten, aber wenn ich das 3 Monate lang mache, bin ich krank. Ich muss auch sinnvoll schlafen. Ich muss sehen, was tut mir gut, was tut mir nicht gut. Ich muss regelmäßig mal in den Spiegel schauen, was ich mache, macht das Sinn. Oder übertreibe ich oder untertreibe ich?
Ich finde auch bei meinem Job ist Spass ein wichtiger Faktor. Also weißt du, auch können die Freiheit haben, mal den Füße auf den Tisch zu heben und überlegen, okay, gibt es da noch einen anderen Kniff? Okay, gibt es da noch einen anderen Weg? Das Reflektive nicht verlieren. Und wenn du zu sehr im Hamsterrad bist, verlierst du das ja wie, weil du gar keine Zeit mehr für das hast.
Meine, die grossen Sportler, die haben ihre Trainingsstunden, die haben ihre Entspannungstechniken, die haben den Schlaf ist reglementiert, Freizeit ist reglementiert und was sie essen reglementiert, sind absolute Disziplin. Die tun nicht sinnlos dauernd trainieren, sich nicht überfordern. Ich habe gerne das Bild vom grünen Bereich. Ich habe auf dem Tisch einen Tourenzähler von einem Helikopter. Ein Helikopter, das ist ein alter Alouette-Zähler, noch mechanischer, bei 2500 Touren dort der Flüger starten. Und bis 3600 Touren in diesem Bereich ist er erfolgreich, schafft er. Wenn er drüber geht, geht etwa 2 Minuten und dann ist der Motor heiß. Und wenn er noch mehr Touren gibt, bricht der Luftstrom ab und er geht runter wie ein Stein. Und mein Bild war immer, jeder muss seinen grünen Bereich finden. Von meiner Belastung, von der Anforderung, was ist für mich Spass, erfolgreich, Herausforderung, ohne dass ich zu viel in Stress komme. einmal im Monat darf ich schlecht schlafen. Wenn ich aber jede Nacht schlecht schlafe, ist nicht mehr gut. Self-Management ist etwas ganz Wesentliches vom Individuum. Und dann auch die zweite Kreis ist, wie gehe ich um mit den Vorgesetzten? Finde ich dort Anerkennung und Wertschätzung? Wie tünt ich meine Arbeit beurteilen? Kann ich das bieten, was ich will oder was ich muss bieten? Oder der dritte Kreis, dann sind Strukturen und Prozesse sinnvoll oder hat es keine Chance? Immer wieder habe ich gesehen, dass wenn die Leute erzählt haben, was sie hätten müssen leisten und erbringen, dann sagen sie, eigentlich ist das unmöglich. Sagen sie, ja, es ist unmöglich. Warum haben sie denn mitgemacht? Ja, ja, müssen. Aber sind sie abgestürzt, krank geworden? Ja, die Chefs sind schuld.
Eben, da sind wir wieder bei der Eigenverantwortung. Ja. Weißt du, Toni, ob es mehr Frauen oder Männer mit Burnout hat? Ist das allenfalls auch ein geschlechterspezifisches Problem?
Ich habe beides gesehen. Jetzt quantifizieren würde mir jetzt schwierig fallen. Aber ich denke, die Burnout-Situation von Männern und Frauen ist anders. Bei den Frauen ist es häufig mit dem Perfektionismus verbunden. Dass sie zu viel wollen, zu perfektionistisch und nicht mit 80 oder 100% zufrieden sind, sondern 120% wollen sie. Und bei den Männern ist es häufiger Konflikt, Auseinandersetzungen und ich mag nicht kommen, bin überfordert oder bin am falschen Ort.
Ich denke auch, der Körper gibt einem viele Zeichen. Also wenn man natürlich dann wöchentlich im Physio ist oder immer Migräne hat, dann muss man vielleicht sich schon mal nicht nur das Problem beheben, kurzfristig, sondern sich auch überlegen, warum taucht das so viel auf?
Ja, mit diesen Fragebogen, wo man sagt, mit einem Burnout diagnostizieren, da fragt man ja, wie haben Sie es mit Schlafen? Wie haben Sie es mit der Freizeit? Machen Sie körperliche Aktivität? Können Sie sich entspannen? Haben Sie noch Hobby? Wie viele Stunden arbeiten Sie? Und was machen Sie am Wochenende? Das sind ganz elementare, einfache Fragen, die man muss anschauen muss. Und dann sieht man, ob einer auf einem guten Weg ist oder in die falsche Richtung läuft.
Und ich glaube, es hat eben relativ schnell gesundheitliche Probleme, weil all die Stresshormone, die gehen ja ins Blut. Also es ist eine chemische Frage schlussendlich. Oder auch eben das ganze negative Selbstbild. Das gibt ja Stress. Stress geht ins Blut.
Ja. Meine Stresshormone, die kann man quantitativ erfassen heutzutage. Das ist so. Wir sind, der Mensch ist eine Chemiefabrik.
Und was ist jetzt die Lösung? Stressmanagement, Burnout-Prävention?
Die Frage stellen, bin ich am richtigen Ort? Kann ich das, was ich will machen oder machen? Habe ich ein ausgewogenes Leben? Mache ich auch Sport? Habe ich auch Freizeit? Kann ich richtig schlafen? Ist meine Weiterbildung und Ausbildung adäquat? Bin ich in einem Milieu, wo ich mich wohlfühle? Und ist die Firma so, dass ich wirklich Platz habe und ich dort reingehöre?
Und man muss eben Folgendes sehen. Man kann künden, man kann hören, man kann Pause machen.
Ganz viele Leute sagen, wenn sie wieder eine Stelle gefunden haben, schauen sie, eigentlich hat es schon lange nicht mehr gestimmt. Eigentlich bin ich schon lange auf dem Zahnfleisch gelaufen. Ich bin nicht nur traurig, habe ich die Stelle verloren. Ich bin auch froh, dass ich nicht mehr dort bin. Jetzt kann ich wieder neu starten. Jetzt habe ich etwas, wo wahrscheinlich mindestens 3-4 Jahre für mich passt. Weil ich auch gut überlege, was kann ich, was passt zu mir. Und was ist wirklich gut, dass ich meinen grünen Bereich zum Bildnamen brauche, nicht verloren oder höchstens einmal im Monat.
Toni Nadig, man hat letztens, ich habe einen Podcast gemacht über die, ich habe es ganz am Anfang vom Podcast angesprochen, über den Traum, Traumaberuf Staatsanwalt. Und die haben scheinbar intern, das nehme ich an einem Tagi-Artikel, die haben wirklich keine Stressprophylakte, Burnout-Prophylakte in Bezug auf die sehr belastenden Fälle, die auch behandeln müssen. und scheinbar haben sie überhaupt gar keine Kultur. Also die Leute trauen sich die Probleme nicht anzusprechen. Und die meinen jetzt, sie können das lösen, indem sie in den normalen Qualifikationsgesprächen auch noch eine Frage einbauen nach der Gesundheit. Was würdest du der Staatsanwaltschaft als Tipp mitgeben, dass das besser auffangen könnte, die Probleme, die ein Großteil von ihrer Staatsanwalt mit sich trägt?
Als ich den Artikel gelesen habe, hat mich schon beschäftigt. Und zwar würde ich meinen, wir müssen mal schauen, mit diesen Leuten differenzierter tiefer anschauen, worunter leiden sie. Was ist nicht gut? Denn wie gehen die Vorgesetzten mit diesen Leuten um? Was sind die Rahmenbedingungen? Ich kann mir vorstellen, ich kenne den Bereich nicht, aber wenn ich als Staatsanwalt bin und die Anwälte von den Klienten mich bombardieren, Politiker, je nachdem, was sie sagen, sagen sie, das ist gut oder nicht gut, oder Softie oder Hardliner, und die Anforderungen von der Politik, wie soll das Rechtssystem passen und was ist richtig, dass da sehr viele Anforderungen sind auf individueller, sozialer, emotionaler, aber auch firmenspezifischer oder gesellschaftlicher Anforderung, wo man müssen in einer grossen Analyse anschauen und sagen, wo kann man schrübeln, wo kann man etwas ändern, was drückt die Leute, wo tut es weh, wo müssen wir pflästern, wo müssen wir wirklich operieren oder umbauen, und sind die Leute am richtigen Ort?
Aber wenn so viel, so ein grosser Prozentsatz von den Leuten, also die Umfrage ist ja 180 Staats- und Jugendanwältinnen und Anwälte, ich weiß nicht mehr, ich glaube 120 haben mitgemacht, und von 120, die mitgemacht haben, klagen 95 über Probleme. Also das zeigt ja auf ein tiefer gehendes Problem. Ja. Das ist dann nicht die Frage, sind die Leute am richtigen Platz? Es mag schon Einzelne geben, die nicht am richtigen Platz sind. Aber das scheint mir doch ein Firmenkulturproblem zu sein.
Darum sage ich es. Wir müssen auf der individuellen Ebene schauen. Wir müssen Strukturen anschauen. Wir müssen hierarchische Abläufe anschauen und politische Anforderungen. Es sind auf allen vier Ebenen, wo man durchleuchten muss, bevor man etwas bevor man weiß, wo man muss ansetzen muss.
Aber ich frage jetzt kritisch nach, jetzt in einem Verhör, oder? Nein, aber wenn ich dann lese in dem Tagi-Artikel das Statement von der Oberstaatsanwaltschaft ist, wir müssen im Personalgespräch müssen wir halt die Gesundheitsfrage auch einbauen.
Ich weiß nur, was im Artikel gestanden ist.
Ich auch.
Mehr weiß ich nicht, so kann ich das nicht beurteilen.
Aber es ist sicher nicht damit da, dass man im Quali-Gespräch auch noch fragt, Toni Nadig, behandle ich dich anständig? Geht es dir gut?
Ja, sicher.
Ja, sicher, ja. Weil du genau weißt, wenn du Nein sagst, hast du nämlich ein Problem, oder?
Jawohl, dann haben wir übermorgen eine Kündigung oder Beförderung kommt nicht. Und nur wenn das Vertrauen wirklich da ist und ich weitgehend angstfrei bin, sage ich dir, was für Probleme ich habe.
Aber wie erreiche ich die Kultur in einer Firma?
Das kann man nicht in einem Satz beantworten. Ich denke, man müsste erst mal ausführliche Analysen machen, was geht dort alles schief, und überlegen, wo kann man ansetzen. Mir kommt hier ein Beispiel zu Sinn. In der Zürich Kaderausbildung haben wir Netzwerktechnik müssen lernen. Und dort ist es darum gegangen, Baldeckersee und Sempachersee sind eigentlich tot. Warum? Und dann müssen wir eine Analyse machen, alles, was ist alles in der Region, was passiert.
Wahrscheinlich hat die Armee irgendwelche alte Munition in diesen Seen entsorgt.
Es hat ganz viele Variablen gewesen, schlussendlich, die man ansetzen können. Aber die Hauptvariable war, um den Baldecker und Sempacher See so viele Schweinezüchter, dass man sagt, man muss in der Landwirtschaftspolitik und dort mal ansetzen und nicht einfach Sauerstoff in den See rein tun, dass die Fische nicht sterben. Hat doch niemand spontan daran gedacht, ja, wir müssen mal schauen, was machen die Bauern überhaupt mit dieser Gülle.
Aber warum haben die Übung gemacht?
Um Die Idee war, ein komplexes Problem, wo es keine einfache A-, B-, Ursache, Wirkung hat, von verschiedensten Perspektiven anschauen und merken, ja, häufig findest du die Antwort erst, wenn du ausführliche Analyse gemacht hast und es gibt 7 Punkte, die du ansetzen musst und nicht nur einen und dann ist alles wieder gut.
Und für die Analyse brauchst du externe oder kannst du das selber machen?
Ich denke, sowohl als auch. Und darauf an, wie gross das Angstlevel ist. Mhm. Ich meine, wie lange hat man so 360 Grad Abklärungen gemacht? So Feedback, wie kommst du an in der Firma? Es hat Firmen gegeben, die das konstruktiv eingesetzt haben. Wo die Betroffenen wirklich etwas haben können lernen, wie sie wahrgenommen werden, wo sie geschätzt werden, wo sie sich entwickeln müssen. Aber ich habe Firmen, Personalchefs, die gesagt haben, ich bin doch nicht blöd, dass ich da ehrlich antworte, werde ich morgen abgeschossen. In der einen Kultur ist es konstruktiv gewesen, in der anderen Kultur destruktiv. Es gibt Firmen, die die 360 Grad gebraucht haben, um Leute abzuschiessen.
Aber wie bringst denn du eine konstruktive Politik an? Einen konstruktiven Umgang?
Das kann man, denke ich, nicht in einem Satz sagen. Ich würde gerne mit Haufen Leuten reden und das Putzli zusammensammeln.
Aber geht denn das überhaupt, wenn einmal der Wurm drin ist und du hast ja die Hierarchie, du hast ja die Kaderleute, könnten die das überhaupt, kann man das noch ummodeln in diesen Strukturen und mit den Leuten, die man hat?
Vielleicht muss man Strukturen ändern. Vielleicht muss man gewisse Leute austauschen. Das wird immer wieder gemacht.
Aber kann denn eine Staatsanwaltschaft, das, kann denn die Leute auswechseln?
Ich denke, ich weiß auch von Staatsanwälten, die entlassen worden sind.
Ja, aber es sind eben Kader, die du musst entlassen musst. Also die oberste Führung müsste wie zugeben, dass sie falsch befördert haben. Du müsstest vielleicht auch von der Politik sagen, okay, wir brauchen eine ganz andere Zusammensetzung.
Ja, eine Überlegung, wie tut man die auswählen? Das sind heisse Fragen. Müssen die wirklich parteipolitisch vertreten sein?
Oder? Das Fass müssen wir gar nicht aufmachen. Das werden wir nicht ändern.
Ja, oder auch höhere Regierungsleute, nach was für Kriterien tue ich die wählen? Das sind heisse Fragen. Wenn wir jetzt sehen, gerade mit der Pandemie, wer hat es im Griff? Die Kantone haben gerufen, nein, wir machen es selber. Und wo es selber machen, sieht man, dass viele Regierungsräte überfordert sind und Probleme nicht können bewältigen. Und in der Krise siehst du, wer funktioniert und wer nicht funktioniert.
Gut, ich glaube, eine Krise braucht auch einen anderen Typ als in ruhigen Friedenszeiten.
Ja.
Also ein Winston Churchill ist wahrscheinlich in Friedenszeiten gar nicht denkbar.
Ja, das ist so.
Jetzt noch vielleicht zum Abschluss kurz noch die diffuse Angst. Ich habe das Gefühl, unsere Gesellschaft ist durchsetzt von so einer diffusen Angst. Weißt du, es ist so nicht greifbar. Ah, die Kriminellen. Ah, Rückfallgefahr. Man ist so viel zu wenig wissenschaftlich fundiert, sondern man hängt es immer an Einzelfällen ab, man macht eine riesige Story daraus, zum Beispiel die Hunde. Es beißt einmal ein Hund, ganz tragisch, ein Kind tot. Sofort führt man ein, Mundschutz für Hunde, wie sagt man den? Maulkorb für alle Hunde. Jeder Hundler muss in einen Hundekurs. Ja. Am Schluss haben wir Hündler sind besser ausgebildet als jeder ältere Teil, weil Eltern müssen keinen Kurs machen, aber für Hunde schon. Also es entstehen dann so Absurditäten und das ist ja immer vor einem Hintergrund. Es passiert etwas, man hat eine diffuse Angst und man will in die Aktion, um zu zeigen.
Man will das Problem lösen.
Man will das Problem lösen, aber ohne, dass man das ein bisschen wirklich tief in der Emotion will man es lösen, ohne die.
Es gibt viel sinnloser, kurzfristiger Aktivismus, wo ich meine, gerade mit diesen Hundekurs, jetzt sollte man sie ja wieder zum Teil abschaffen. Ja,
aber zum Glück, immerhin ist man lernwillig und merkt nach wie vielen Jahren, nach 10 Jahren, okay, es ist vielleicht übertrieben gewesen, unsere erste Reaktion.
Ja. Und wenn du schaust, mit der Verwahrungsinitiative, da ist man, hat man auch wahrscheinlich über das Ziel hinweggeschossen. Aber ganze Volksgruppen haben da Stimmung gemacht und sich profiliert und dafür gesorgt, mit meiner Forderung, dass ich nächstes Mal wieder gewählt werde. Und meine politischen Forderungen von einem gewissen Teil der Bevölkerung sagt, das ist gut, den müssen wir haben.
Jetzt diffuse Ängste gibt es ja nicht nur gesamtpolitisch, sondern ich kann mir vorstellen, auch in Einzelfällen. Also ja. Gerade wenn du eine Stelle verlierst oder pensioniert wirst, bist du in einer unglaublichen Ausnahmesituation.
Ich habe einmal einen ETH-Professor in Beratung bekommen, der war kurz vor der Pensionierung gewesen. Völlig durcheinander, völlig verunsichert. Sein Schwager hat ihm gesagt, gang zum Nadig, ich zahle dir 5 Stunden. Und dann habe ich mit dem 5 Stunden geschafft. Und nach der 3. Stunde hat er gesagt, er will jetzt mal wissen, was ich mit ihm gemacht habe, weil er hat nicht mehr Angst vor der Pensionierung. Dann gesagt, ja, was haben wir gemacht? Ich habe geschaut, wo haben sie Angst? Und dann habe ich das Gefühl gehabt, der Mann hat Angst vom Übergang in die Pensionierung. Und dann habe ich gesagt, aber sie haben ja schon viel Übergang gehabt. Wie war das gewesen, die ersten Kindstage? Und dann die erste Klasse und dann das Gymi und dann die Matura. Und so hat er dann habe ich gesagt, aber sehen Sie, Sie haben doch schon Haufen Übergänge bewältigt. Und jetzt
aber das
Pension, ja, ist doch auch einfach ein Übergang.
Ja, das weiss ich noch. In der 3. Klasse sagen Sie, ja, wenn, dann in der 4. Klasse, da musst du dann aber anständig sein.
Genau, ist dann schwierig.
Ja, oder? Ja, und in der 6. Ui.
Und im Gimmi sind sowieso nur die Besten.
Ja, oder? Ja, und dann im Gimmi, du, wenn dann im Studium bist, jetzt passt es aber auf,
viel im Studium. Und dann die Anwaltsprüfung.
Ja, Wahnsinn, das. Wahnsinn.
Und
ich bin aber froh, dass das fertig
ist. Ja, ich auch. Und dann haben wir mit ihm darüber geredet. Und dann hat er gesagt, ja, aber eigentlich mit Studenten, die Probleme hatten, hat er auch nichts anderes gemacht, als schauen, wo ist die Angst. Und die anschauen, die ausleuchten und dadurch verdunstet sie.
Also es ist auch eine diffuse Angst, oder? In dem Moment, wo man sich wirklich vergegenwärtigt, was sind wirklich die Fakten?
Dann relativiert es und dann verdunstet es.
Relativiert, verdunstet oder man kann wirklich die Aktion und es ist dann nicht einfach Symbolismus. Wir tun jetzt symbolisch einmal die Verwahrung.
Oder es ist wirklich unmöglich. Das kann man nicht ändern. Das ist ein Faktum, wo man muss anerkennen, sagen, Ende der Stange. Das gibt es auch. Und das ist, finde ich, ein wunderschönes Beispiel gewesen. Und er war wahnsinnig dankbar gewesen.
Und es ist glückliche Pensionierung und wir gehen jetzt glücklich in Feierabend.
Jawohl.
Okay, gut. Vielen Dank, Toni Nadig.
Ja, gell, danke
dir auch. Hat grossen Spass gemacht. Ja.